Hallo Christoph, grüß dich.
Hallo, servus.
Hallo auch von meiner Seite.
Christoph, 7 Tore, 3 Elfmeter, eine ganze Menge Spannung war da drin. Ist der Klassiko, jetzt mal ganz profan gefragt, das einzig verbliebene Topspiel in Europa, was wir haben und das diesen Titel auch verdient?
Ja, die Sache ist halt, dass die beiden Mannschaften halt immer vorne mit dabei sind und das Spiel absolut polarisiert. Es ist ja nicht nur Real Madrid gegen den FC Barcelona, es ist auch Kern Spanien gegen Katalonien. Beide sind immer vorne mit dabei. Es geht immer sportlich um einiges, es ist viel Präsenz mit drin und das sieht man dann auf dem Platz. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das einzige Topspiel ist in Europa. Ich glaube, da gäbe es in jeder Liga mindestens 2, 3 Vereine, die sagen würden, nee, also wenn wir gegeneinander spielen, dann geht es auch ab. Aber man merkt es schon auch in der Stimmung, auch im Stadion, dass das ganz was Besonderes ist immer.
Du hast gerade schon die Stimmung angesprochen, die sieht man ja wirklich auf dem Platz. Das ist ja manchmal kriegsähnlich, wenn man das vergleicht mit Chelsea, die Arsenal abschießen 6-0. Bei Arsenal wehrt sich irgendwie keiner. Ist das das, was es so besonders macht, diese Emotionalität, dass ein Pepe offensichtlich eine Woche vorher nicht schläft, weil er sich schon überlegt, wie er die Gegner weggrätschen kann?
Ja, es ist nicht nur Pepe, also das ist auf beiden Seiten schon. Also Pepe, Ramos sind natürlich die Kandidaten, die da immer genannt werden bei Real Madrid und beim FC Barcelona ist da auch Busquets immer für eine Aktion gut, aber ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu, ein bisschen Härte. Ist in Ordnung, solange es keine Tätlichkeiten sind. Es ist Härte drin, es sind Emotionen drin und irgendwie ist es so, dass beide Mannschaften oder viele Spieler von beiden Mannschaften das auch nicht zurückhalten können. Und wenn dann auch die Stimmung im Stadion so ist, und das hat man, finde ich, gestern gemerkt, das ist immer ganz anders als in allen anderen Spielen. Also da ist einfach im kompletten Spiel ein gewisser Geräuschpegel und eine gewisse Unruhe auch von den Rängen und sofort wird gepfiffen, wenn der Schiedsrichter mal so entscheidet, wie es die Fans nicht für richtig erhalten. Also das macht alles schon diesen Klassiko aus, ja klar.
Du hast das gerade auch erwähnt, auf dem Platz, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Deutschland, die Bayern, die marschieren vorne weg und spielen dabei fast klinisch, die Gegner kommen nicht in die Zweikämpfe, die Dortmunder führen zwar viele Zweikämpfe, aber doch auf eine andere Art und Weise, als das in so einem Klassiko passiert. Also fehlt das dann hierzulande, diese Emotionalität und ja auch, dass das mit so einer Brisanz und so diesem Vollgas reingeht in so ein Spiel?
Also ich glaube, es gibt in Deutschland auch solche Spiele. Also wenn wir uns Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 zum Beispiel nehmen, das wird dann ähnlich sein. Es sind halt auch andere Charaktere da auf dem Platz, bisschen temperamentvoller vielleicht als in Deutschland. Aber man hat ja auch Spieler wie zum Beispiel Xavi oder Iniesta oder auch Gareth Bale, die das Ganze schon so ein bisschen nüchterner spielen und das auch so ein bisschen ausgleichen. Messi gehört ja da auch mit dazu. Aber ich meine, es ist ein Riesenspiel und dass da alle Gas geben, ist ja klar und dass dann auch strittige Szenen kommentiert werden, ist auch relativ klar und dass Tore entsprechend gefeiert werden, ist auch klar. Und das ist auch gut so, finde ich.
Ja, zwei, die auch sehr stark polarisieren, auch im direkten Duell immer, die auch gestern wieder dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt haben, waren Cristiano Ronaldo auf der einen und Lionel Messi natürlich vor allem auf der anderen Seite, der ja sich ganz ordentlich eingetragen hat in die Torjägerliste. Wie wichtig sind diese Spektakelfußballer auch für dieses Gesamterlebnis Klassiko? Das ist ja nun auch das, wonach die Fans am Ende zehren, oder?
Ja klar, und es gibt im Ganzen so eine besondere Note natürlich, wenn man dann auch einen Spieler auf jeder Seite hat, den man auch ein bisschen hochjubeln kann und vielleicht ein bisschen zu viel hochjubelt. Also Fußball ist ja immer 11 gegen 11 und klar sind das auf jeweils einer Seite ist ein Riesenfußballer, einer der 3, 4 Besten der Welt, aber es gehören immer noch andere mit dazu, wenn man zum Beispiel jetzt gestern gesehen hat, dass Di Maria bei Real Madrid ein Riesenspiel gemacht hat, wirklich großartig, Benzema hat 2-mal getroffen. Und beim FC Barcelona, klar, Lionel Messi hat 3 Tore gemacht, hat 1 vorbereitet, aber zum Beispiel Iniesta hat das erste geschossen und hat den entscheidenden Elfmeter rausgeholt. Und das fällt dann so ein bisschen unter den Tisch, weil der halt einfach auch nicht so der Spielertyp ist, der sich dann da groß dafür feiern lässt. Aber das hat schon eine wichtige Rolle gespielt gestern.
Nun waren es gestern wieder 7 Tore. Es sind, glaube ich, immer sehr, sehr viele Tore in den letzten Jahren im Klassiko. Ich kann mich eigentlich an kein einziges Spiel erinnern, was mich so wirklich gelangweilt hat. Du siehst ja die spanische Liga nun ganz oft, kommentierst sehr viel für La Ola 1 TV, auch andere Mannschaften, auch Barca und Real. Spielen die gefühlt einfach noch euphorischer in diesem Duell gegeneinander? Und ist das dann auch das Resultat oder das, was dazu führt, dass am Ende so viele Tore fallen?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, 3,8% der Klassikos sind 0-0 ausgegangen, also sehr, sehr wenige von den 227, die es jetzt gegeben hat. Und das merkt man auch irgendwie, also ich habe jetzt zum Beispiel gestern das Gefühl gehabt, ja, Real Madrid hat schon ein ganz klares System gehabt, eine ganz klare Herangehensweise, nämlich in der gegnerischen Hälfte zu pressen, da auch wirklich intensiv zu pressen und Barca unter Druck zu setzen, wenn sich Barca dann mal befreit hat, sich zurückzuziehen. Aber wenn irgendwas passiert, also bei Real Madrid war es ja in dem Fall jetzt das Gegentor, das erste, dann habe ich immer so das Gefühl, okay, die brechen dann doch aus diesem System und es wird dann irgendwann, also wild ist vielleicht das falsche Wort, aber ich meine, 7 Tore, 3 Elfmeter, eine rote Karte, also das ist ja dann irgendwie auch kein normales Fußballspiel mehr. Und wann das immer geschieht, ist schwer zu sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass beide Mannschaften da nüchtern reingehen und sich dann voll an den Plan halten und das auch 90 Minuten durchziehen.
Du hast gerade wild gesagt, dieser Begriff ist mir gestern auch so ein bisschen in den Kopf gekommen, vor allem in der ersten Halbzeit. Bei den ersten 3 Toren, glaube ich, da standen die Defensivabteilungen auf beiden Seiten ziemlich vogelwild. Ist das ein Problem, dass auch diese Spitzenmannschaften haben oder liegt das vor allem eben an der gegnerischen Offensive?
Nee, das ist ein Problem, das Real Madrid und der FC Barcelona in dieser Saison und ich würde sagen auch schon länger haben, mit einer riesen Offensive ausgestattet, weil es gibt in den letzten Jahren bei diesen Mannschaften schon Probleme in der Defensive, würde ich sagen. Bei Real Madrid, das ist die rechte Abwehrseite, vor allem aus meiner Sicht. Das hat man gestern auch gesehen, dass der Carvajal zwar nach vorne gut was macht, aber defensiv einfach überfordert ist. Barca genauso in der Innenverteidigung, Piqué nicht mehr so stark wie vor ein paar Jahren, Puyol Zenit eindeutig überschritten. Und was ich dann immer so ein bisschen komisch finde, ist, dass trotzdem dann die Millionen beziehungsweise fast 100 Millionen im Sommer dann für offensive Spieler ausgegeben werden, wie dieses Mal eben für Neymar und für Gareth Bale und da die Defensive nicht aufgerüstet wird. Der FC Bayern München hat es in der Vorsaison gezeigt mit dem Champions-League-Sieg. Klar haben die auch überragende Offensivspieler, aber das Ganze aus einer defensiven Ordnung herausgespielt und das fehlt Real Madrid und dem FC Barcelona auf jeden Fall.
Jetzt hast du die Bayern schon angesprochen und der Clásico, der ist ja auch so ein Lackmustest für die höheren Ambitionen, die ja auch beide Vereine haben. Haben die wirklich eine Chance, dieses Jahr den Titel zu gewinnen oder sind dann doch wieder die alten Bekannten wie die Bayern oder vielleicht auch ein Geheimtipp da auf deinem Zettel?
Also in der Champions League, meinst
du natürlich. Genau, ja, natürlich nicht den Ligatitel.
Alle 8, die da im Viertelfinale stehen, haben aus meiner Sicht eine realistische Chance. Klar, es gibt Mannschaften, die haben eine größere Chance. Die größte hat aus meiner Sicht der FC Bayern München. Borussia Dortmund und Manchester United sind jetzt so in den letzten Wochen, habe ich das Gefühl gehabt, völlig abgeschrieben worden. Aber ich glaube, auch diese Mannschaften können in 2 Spielen weiterkommen ins Halbfinale. Der FC Barcelona muss gegen Atletico Madrid ran, da bin ich sehr gespannt, ob sie da weiterkommen, weil Atletico eine überragende Saison spielt. Und Real Madrid, ja, gegen Borussia Dortmund. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass Real Madrid da so der große Favorit ist, weil ich habe es ja gesagt, sie haben eine defensive leichte Probleme. Und wenn dann Dortmund beim Hinspiel ohne Lewandowski, aber mit Spielern wie Reus und Aubameyang kommt, die ja wirklich Tempo haben über die Seiten, dann können die da auch Real Madrid gefährden. Ist halt dann die Frage, was sie defensiv machen gegen Ronaldo, gegen Bale, gegen Benzema und so weiter und so fort. Ich denke, dass sowohl Real Madrid und der FC Barcelona die Champions League dieses Jahr gewinnen können, aber nicht die Top-Favoriten sind.
So, jetzt haben wir viel über den Clásico natürlich gesprochen und du hast aber gerade schon die Mannschaft angesprochen, die abseits des Clásicos mal ganz entspannt an die Tabellenspitze marschiert ist und, wie du es auch selber sagst, eine fantastische Spielzeit bislang hingelegt hat, Atletico Madrid. Wenn wir schon den Spanien-Experte da haben, dann musst du uns jetzt aber auch natürlich erklären, ob die tatsächlich in der Lage sind, das durchzuhalten bis zum Ende, die Großmächte tatsächlich da hinter sich zu lassen und die Sensation und den Titel dann am Ende tatsächlich zu schaffen.
Absolut. Also ich habe vor ein paar Wochen mich da schon festgelegt, dass Atletico bis zum Schluss mit dabei bleibt in der Liga und jetzt sind sie vorne, sind ja punktgleich mit Real Madrid in Spanien, zählt der direkte Vergleich, den haben sie gewonnen gegen Real Madrid. Sie haben mit dem FC Barcelona natürlich am letzten Spieltag nochmal eine richtig harte Nuss. Kann durchaus sein, dass da am allerletzten Spieltag erst die Meisterschaft entschieden wird. Atletico ist eine Mannschaft, die es sonst in Europa in der Form, würde ich sagen, nicht so gibt. Also das ist jetzt keine Mannschaft, die mit viel Dominanz spielt, wie zum Beispiel die Bayern oder der FC Barcelona. Keine Mannschaft, die vor allem auf Tempo über die Außen setzt, wie zum Beispiel Real Madrid und Borussia Dortmund. Sondern das ist eine Mannschaft, die eine sehr große Stabilität hat in der Defensive. Spielstarkes Mittelfeld, Koke ist da ein überragender Fußballer. Und vorne drin mit Diego Costa, ein Torjäger, der die Saison seines Lebens spielt. Ja, aus dieser defensiven Grundordnung spielen sie dann immer wieder so mal einen Konter. Über Koke, Diego Costa ist so die klassische Kombination, sind nach Standardsituationen gefährlich, spielen gerne mal zu Null, gewinnen ihre Spiele unspektakulär, so wie auch gestern. Erste Halbzeit ist oft so, dass es 0-0 steht und dass man eigentlich denkt, was ist heute los, und dann in der zweiten Halbzeit haben sie halt einmal Platz oder kriegen eine Standardsituation und machen ihren Treffer und legen dann den zweiten nach. Also es gefällt mir sehr, sehr gut, weil man es eigentlich nicht mehr so sieht in Europa bei den Spitzenmannschaften. Spielen auch 4-4-2, ist relativ ungewöhnlich, aber Diego Simeone hat da wirklich einen super Job gemacht, der Coach. Und ja, ich bin auf Atletico nicht nur in der Meisterschaft gespannt, sondern auch in der Champions League.
Jetzt haben wir viel über die Spitze in Spanien gesprochen. Jetzt reden wir zum Abschluss vielleicht mal noch ganz kurz über die Liga an sich. Ich meine, du siehst ja nun die meisten Spiele, bist bestens informiert. Wie stark ist denn diese spanische Liga im Vergleich zum Beispiel zur Bundesliga, zum Beispiel zu England? Wie sieht es da im Tabellenmittelfeld und am Tabellenende aus?
Es gab ja den Quervergleich in Champions League und Europa League zwischen Spanien und der Bundesliga. Ja, und da haben sich die deutschen Mannschaften in der Champions League durchgesetzt und eher die spanischen Mannschaften in der Europa League. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Bundesliga gerade so ab den Plätzen 6 bis 12, 13 da schon stärker ist, vielleicht auch bis ganz runter. Also in der Spitze immer noch sehr, sehr stark. Jetzt Gott sei Dank, würde ich sagen, aus neutraler Sicht auch mal ein Dreikampf um die Meisterschaft, war ja lange immer nur ein Zweikampf. Atletico ist da mit dabei, das sind drei absolute Top-Mannschaften auch in Europa. Dann kommen danach Teams wie Athletic Bilbao, Real Sociedad, FC Valencia, auch der FC Villarreal in dieser Saison, die ich schon so vergleichen würde mit Mannschaften wie Schalke, Leverkusen, so in die Richtung. Also man kann da schon einen Quervergleich ziehen. Insgesamt würde ich aber sagen, wenn eine Top-Mannschaft in Spanien gegen eine schwächere Mannschaft spielt, dann ist das Ergebnis vorhersehbarer und der Spielverlauf vorhersehbarer als in Deutschland. Außer es ist der FC Bayern München beteiligt in Deutschland. Dann natürlich nicht.
Da sagt Christoph Fetzer, er kommentiert für Laola 1 TV die spanische Liga. Und genau über die haben wir gesprochen, vor allem über den Klassiko gestern 4-3 für Barcelona. 3 Tore Lionel Messi, Ronaldo diesmal nur 1. Und natürlich auch über die spanische Liga an sich und was die in Europa so reißen können. Danke Christoph, dass du Zeit für uns hattest.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Ciao.